Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gorda, die Dicke, das ist 2016 erschienen, etwa 7 Jahre nach dem Erstling. Dieser Erstling ist 2009 erschienen in Portugal, hat mittlerweile in einer Neuauflage bei Editorial Caminho die 7. Auflage erreicht. Und ich kannte das Buch nicht, bevor ich Stücke daraus übersetzen durfte. Es ist ein Hammer, würde man neudeutsch sagen. Es ist ein großartiges Buch, großartige Literatur. Laufen Sie nicht weg, wenn es ein bisschen politisch unkorrekt zugeht, gerade am Anfang. Da gibt es das eine oder andere Wort, das man nicht hören möchte. Ich bitte zunächst mal Isabella, ein Stückchen vielleicht aus Kapitel 2 zu lesen. Portlehre, Psychologie.
Depois de 33, 34, primeiro, 4 frases de capítulo 2.
Ja, das längere Lesestück, was Isabella dann Ihnen vorstellen wird, ist nicht dieses. Ich habe Sie jetzt einfach gebeten, die ersten 3, 4 Sätze aus dem 2. Kapitel aus dem Caderno mal im Original zu lesen, damit Sie Ihre Stimme auch gleich im Ohr haben. Danach werde ich im ersten Lesestück dieses Kapitel fast ganz lesen. Es ist nicht sehr lang und es geht sehr vehement los. Aber zuerst 3, 4 Sätze auf Portugiesisch. Pode ser?
Não. Boa tarde. Vou ler então algumas frases do capítulo 2 e é muito difícil para mim ler isto alto em português porque é muito violento, mas pediram-me, então eu falo-ei.
Also es ist schwierig für Sie das laut zu lesen, weil es sehr gewaltsam sich anhören mag, aber ich habe Sie ja gebeten und deswegen 4 Sätze aus dem 2. Kapitel.
Os brancos iam às pretas. As pretas eram todas iguais e eles não distinguiam a Madalena Xinguil da Emília Cachamba, a não ser pela cor da capulana ou pelo feitio da teta. Mas os brancos metiam-se lá para os fundos do caniço, com caminho certo ou não, para ir à cona das pretas. Eram uns aventureiros, uns furavidas.
Wenn ich diesem Kapitel auf Deutsch eine Überschrift geben müsste, dann würde ich es nennen die Legende vom sanften portugiesischen Kolonialismus, aber es gibt keine Überschrift. Die Weißen gingen zu den Negerinnen. Die Negerinnen waren alle gleich und die Männer unterschieden eine Madalena Xinguil nicht von einer Emília Cachamba, außer vielleicht durch die Farbe ihrer Capulana, des Wickelrocks oder die Form ihrer Brüste. Doch die weißen Männer stiegen tief ins Schilf, ob sie dort etwas zu tun hatten oder nicht, zu den Fotzen der Negerinnen. Sie waren Abenteurer, echte Kerle. Die Negerinnen hatten weite Fotzen, sagten die Frauen der Weißen, sonntagnachmittags im vertrauten Gespräch und am großen Cashewbaum, den Bauch vollgestopft mit gegrillten Garnelen, während die Ehemänner zu ihren Touren aufbrachen und sie zurückließen, damit sie ordentlich lästern konnten. Denn die Frauen brauchten das, sie mussten voreinander ordentlich lästern. Die Negerinnen hatten weite Fotzen, doch die weißen Frauen sagten da unten herum oder die Scham oder das Geschlecht. Die Negerinnen hatten weite Fotzen und das erklärte, weshalb sie ihre Kinder auf diese besondere Art zur Welt brachten, mit dem Gesicht nach unten, ganz der Erde zugewandt, wo auch immer, wie die Tiere. Die Fotze war weit. Die der weißen Frauen nicht, die war eng, denn die weißen Frauen waren kein leicht zu erlegendes Wild, denn zu der geheiligten Fotze der weißen Frauen war nur der vom Ehemann vorgedrungen, auch das nur selten und unter Mühe. Sie waren sehr eng, folglich sehr ehrbar, und das sollten die anderen ruhig wissen. Sie beschränkten sich auf die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten, stets unter Opfer, weswegen der Koitus schmerzhaft und vermeidbar war, und deshalb gingen die Weißen zur Fotze der Negerinnen. Die Negerinnen waren nicht ehrbar. Die Negerinnen hatten weite Fotzen und sie stöhnten laut, denn diese Schlampen mochten das. Sie waren nichts wert. Die weißen Frauen waren ehrbare Frauen. Welche Bedrohung stellte eine Schwarze für sie dar? Welchen Unterschied gab es zwischen einer Schwarzen und einem Karnickel? Welcher Weiße nahm die Kinder einer Schwarzen als seiner eigenen an? Wie wollte so eine barfüßige Schwarze mit ihren hängenden Brüsten, die aus dem Schilf dahergelaufen, gerade mal sagen konnte, ja Chef, klar Chef, gell Chef, die keinen Personalausweis und keinen assimilierten Pass hatte, wie also wollte die beweisen, dass der Brotgeber der Vater ihres Kindes war? Welche Negerin legte es schon darauf an, versohlt zu werden? Wie viele Mulatten kannten denn ihren Vater? Die Weißen betraten das Schilf und spendierten der Schwarzen, die ihnen gefiel, Bier, Tabak oder Laufmeter für ihren Wickelrock, wohl oder übel. Danach knöpften sie die Hose zu und verschwanden in den ehrbaren Häusern ihrer Familie. Wie konnte jemand wissen, woher sie kamen und wie sie hießen? Die Weißen hielten ihre Frauen irgendwo im Zentrum der Stadt oder in der Metropole und dorthin verschwanden sie. Die sexuellen Streifzüge durchs Schilf verdüsterten ihre Zukunft nicht, denn eine Schwarze klagte keine Vaterschaft ein. Niemand würde ihr glauben. Ein Weißer aber konnte, wenn er wollte, eine Schwarze heiraten. Diese würde die soziale Leiter hinaufsteigen und irgendwann akzeptiert. Unter Vorbehalt zwar, doch akzeptiert, denn sie war die Frau von Simoisch und aus Respekt vor Simoisch. Es war häufig der Fall bei den Kantinenwirten und Plantagenbesitzern fern von der Stadt, Männern, die eher abseits der ordentlichen Kolonialgesellschaft lebten und früher oder später selbst zu Kaffern wurden. Ging eine Weiße hingegen ein Verhältnis mit einem Schwarzen ein, bedeutete das ihre soziale Ächtung. Denn ein schwarzer Mann, mochte er noch so zivilisiert sein, wäre nie zivilisiert genug. Mein Vater geriet regelmäßig außer sich, wenn er in Portugal schon nach der Nelkenrevolution eine Weiße mit einem Schwarzen sah. Er starrte die Paare an, als wäre es der Teufel. Ich sagte zu ihm, hör auf zu glotzen, was geht dich das an? Er gab mir zur Antwort, dass ich eben nichts wüsste, dass ein Neger eine Weiße nie gut behandeln würde, wie sie es verdiente. Es war ein anderes Volk, eine andere Kultur. Hunde waren es. Ah, das verstünde ich nicht, ja, das begriff ich nicht. Ich wäre eben eine Kommunistin. Wie hat er aus mir nur eine Kommunistin werden können? Das ist also das starke erste Kapitel. Wenn man das als Eingang liest, könnte man auf den Verdacht kommen, da gibt es eine literarische Revolution. Es geht aber nicht ganz so vehement weiter. Das Buch ist ein Buch eher über den Abschied von den Eltern und die Kindheit in Mosambik. Ich werde Isabella bitten, dass sie ein Stückchen aus dem Kapitel liest. Das ist ein Doppelkapitel, das ich gleich auch noch in einer Übersetzung vortragen möchte. Da geht es wirklich um die 12-Jährige, die in das Flugzeug gesetzt wird in Maputo 1975 nach der Unabhängigkeit Mosambiks, alleine nach Lissabon fliegt und weiß, sie wird nie wieder nach Mosambik zurückkehren. Also die Kindheit ist wirklich zu Ende. Sie wird ihre Eltern wiedersehen. Ja, wann, das weiß sie nicht. Es werden am Ende 10 Jahre sein.
Eu escolhi ler uma parte do capítulo 34 que corresponde ao momento em que me despeço do meu pai no aeroporto. À memória que eu tenho dessa despedida do meu pai no aeroporto, que é um momento que gera na minha vida uma fratura. É o momento em que eu me vou separar dos meus pais e não vou vê-los durante 10 anos. Esse momento foi muito forte para mim e marcou a minha vida para sempre. Ainda hoje é uma marca na minha vida. E eu penso que este momento foi tão importante que aqui no livro é muito lírico. Eu não sei escrever poesia, e eu dizia ontem que não sei escrever poesia, mas este momento do lírico do texto é particularmente lírico e não sei explicar porque é que saiu assim, mas saiu assim porque foi assim que eu senti.
Also dieser Bruch, sagt sie, ich fasse es zusammen, dieser Bruch, sagt sie, der Abschied von den Eltern, vor allen Dingen vom Vater mit 12 Jahren, hat sie für das ganze Leben geprägt, markiert. Und deswegen hat man vielleicht stilistisch bei dieser Passage den Eindruck, dass es Lyrik oder dass es ja poetisch sei. Sie trägt diesen Bruch bis heute mit sich.
Mas agora vai. Depois lá nos encontraremos e falaremos. A gente vai a seguir. Agora vai, que já é tarde. Vai, vai. E neste instante em que tudo está perdido, em que já não há volta, em que entro por essa porta de vidro, após os beijos formais, um sentimento estranho que não consigo controlar, um vazio, um nunca mais vou voltar, uma coisa que se perde, um vazio. E esse amor tão escondido, tão evidente pelo meu pai, que me projeta para os seus braços contra a minha vontade, como uma bala que o atravessa e o torna exangue, eu chorando a fio, não conseguindo largar o seu corpo, os seus braços enormes, o seu corpo enorme, as suas mãos enormes, a sua carne enorme, que beijo, que não quero largar. E volto atrás, chorando a fio, abraçada a qualquer parte desse corpo sagrado, chorando, chorando e arranhando-o de amor, como se o mundo acabasse ali. E acabava. E depois a minha mãe, que me sacudia envergonhada, e eu envergonhada a tanta gente. Não chores, filha, olha as pessoas, não chores, filha. Agora vai que já é tarde. E o corpo doce, doce, ácido, suado do meu pai, o corpo querido do meu pai, a camisa branca e doce, ácida, suada, encharcada das lágrimas que eu não percebia nem controlava. E agora vai, agora vai. E atirou-me para dentro da porta de vidro, ao colo atirou-me para dentro da porta de vidro, e eu voltei-me e vi o seu rosto contrito já do outro lado, as suas mãos inteiras espalmadas contra o vidro, o sorriso misturado com lágrimas, as duas mãos iguais às minhas mãos, estas, de carne, que agora escrevem esta frase, as mesmas.
Ja, danke, Isabella. Ich beginne ein Stückchen vorher. Sie hat die Passage direkt auf dem Flughafen, den Abschied vom Vater gelesen. Für die, die Portugiesisch verstehen, für die, die nicht Portugiesisch verstehen. Ich beginne ein Stückchen vorher, bei der Fahrt zum Flughafen schon. Mein Vater fuhr im weißen Bedford den unbefestigten Weg entlang, der ganz Matola Nova durchquerte, bis zu der geteerten Straße, der Lorenzo Marques mit Matola Velha verband, und ich war nicht weiß gekleidet. Er fuhr zu schnell, denn wir waren spät dran. Ich würde an diesem Tag in die Hauptstadt nach Lissabon abreisen. Der Flug ging am frühen Abend, und es war bekannt, dass es mehrere Stunden lang dauern konnte, bis man alle Instanzen und Formalitäten beim Zoll hinter sich gebracht hatte. Ich hörte, wie die Stromkabel durch die Schlaglöcher im Weg hin und her geschleudert wurden, hinten auf der Ladefläche des Kleinbusses, dort hinten, dieser Ort, den ich zurücklassen würde, hinter mir. Rechts vor uns lag die Kantine, wo die Schwarzen auf Mitfahrgelegenheiten warteten und alles Mögliche verkauften, Brennholz, Berge von Kohle, Hühner, Ziegen, Wickelröcke, Zweige und Wurzeln zum Kauen. Dorthin hatte ich immer gehen wollen, um Flaschenbier zu kaufen oder 7-Up oder Eiswürfel oder Schwefelpulver, Öl oder Olivenöl oder irgendetwas anderes, das meine Mutter vergessen hatte, und für das sie mich schicken musste, weil mein Vater nicht in der Nähe war. Bei diesen Gelegenheiten konnte ich mir im Busch heimlich die Schuhe ausziehen und unentdeckt barfuß laufen, um zu sehen, ob meine Füße wie die Füße der Schwarzen würden, mit gespreizten Zehen und harter aufgerissener Sohle. Dazu wiegte ich mich hin und her wie eine Schwarze, um auszuprobieren, wie es war, schwarz zu sein. Die schwarzen Mamas gingen an mir vorbei und lachten, die schwarzen Männer ebenfalls, und riefen mir Dinge zu, die ich nicht verstand. Sie lachten. Die Weiße vom Elektriker. Auch ich lachte. Sie hatten mich bemerkt. Ich sah aus wie sie. Sie hatten gelacht. Ich ging barfuß und durfte es nicht. Da befanden wir uns also auf halber Strecke. Bei der Durchfahrt des Busses erhob sich eine rote Staubwolke, senkte sich dann auf das Kraushaar und die braune Haut der Schwarzen und ließ sie unwirklich aussehen. Außerirdische Wesen, durchdringend, verboten, derart geheimnisvoll. Ich bin sicher, dass ich nicht weiß gekleidet war, denn es war der Tag meiner Abreise in die Hauptstadt. Und ich weiß genau, dass ich in Lissabon in marineblauen Nylonhosen ankam. Und genau an der Kantine, dieser Kantine, musste mein Vater dann wenden und zurückfahren. Er hatte etwas vergessen, den Smaragdring meiner Tante, den ich am Mittelfinger am Zoll vorbeibringen sollte. Er war sehr weit, sie hatten ihn mit einer Schnur umwickelt, um ihn zu verdicken und mir einen Finger binden zu können, noch immer aber war er zu weit. Das ärgerte mich. Der Ring, zurückfahren, 20 Minuten verlieren. Ich war bereit, alles anzuziehen, worum sie mich baten. Ich würde Ringe an die Finger streifen, die sie mir gaben. Ja, wenn sie darauf bestünden, würde ich sie sogar verschlucken oder zwischen die Brüste stecken, wie man es mit den Geldscheinen, den Silbermünzen und den wirklich wertvollen Steinen tat. Ich wollte so rasch wie möglich von dort weg. Man hatte beschlossen, dass ich in dem erstmöglichen Flugzeug abreisen würde. Jeder Vorwand wäre recht. Die Schule, die Sicherheit, meine Jungfräulichkeit, weg von hier, nur raus, rasch. Wie eine Kriegsverbrecherin wollte ich dieser ganzen Schizophrenie den Rücken zukehren, die es mir wieder erlaubte, die zu sein, die ich war, noch mit dem zu leben, was sie wollten. Ich brauchte eine Identität. Man zog mir weiße Kleidung und Schuhe an, sagte mir, diese so schwarze und feuchte Erde zu betreten, die unter den Füßen nachgab oder der erdroht war, dass der Lack oder das Leder sich wie mit hellem Blut besprenkelten. Es war unmöglich, meinen Körper nicht mit Erde zu beflecken, und doch war es verboten, mich schmutzig zu machen. Und es war unmöglich, mich von diesem Zwang, makellos weiß zu bleiben, zu befreien. Das weiße Kleid, das ich an diesem Tag nicht trug, ist die schreiendste Metapher meines Lebens als kleiner Kolonialistin. Eine Weiße in Weiß, den Rock umklammernd, der nicht dreckig werden darf, die weißen Schuhe betrachtend, die nicht staubig werden sollen. So sehe ich mich in der Fahrerkabine des weißen Bedford, ganz klein unter der Kleidung, wegen des Staubs besorgt, der durch die Fenster dringt. Am Steuer mein Vater. Du kommst dahin, wo ich aufgewachsen bin, es wird dir gefallen. Sag deiner Großmutter, sie soll dir Speck mit Weißkohl kochen. Auf dem Beifahrersitz meine Mutter. Mach dich nicht schmutzig. Kämm dich, immer bist du ungekämmt. Pass auf, dass alles Ei ankommt. Pass auf den Ring deiner Patentante auf. Es war November, unsäglich heiß, und ich trug ein weißes Kreppkleid, durfte mich nicht schmutzig machen. All das scheint gewiss, doch es ist gelogen. Ich trug etwas Blaues. Zwischenlandung in Senegal. In der tiefen Nacht dort draußen näherten sich Männer auf Kamelen dem Flugzeug, um technische Hilfe zu leisten. Ich sehe sie unter der Tragfläche vorüberreiten, einige halten an. Es ist ein außergewöhnliches Bild. Es ist Nacht und eine besonders einsame Nacht. Die erste Nacht, in der mir niemand sagt, das Licht auszuschalten, und der ich auf dem Weg bin zu der Frau, die diese Zeilen schreibt. Dieselbe Frau, ein Mädchen noch. In der Nacht die hellen, langsamen Umrisse der Kamele, überragt von Männern mit Turban, ringsumher eine apokalyptische Finsternis. Es ist der Flughafen in Dakar. Aus technischen Gründen sind wir soeben in Senegal zwischengelandet. Wir steigen nicht aus, dürfen nicht aufstehen, nicht einmal die Sicherheitsgurte losschnallen. Ich weiß, dass es der Senegal ist, denn damals dachte ich, dies also ist der Ort, aus dem die Margarine stammt. Es gab eine sehr gute Margarine aus dem Senegal und wir schmierten sie aufs Brot. Ich erinnere mich nicht, ob wir in Johannesburg oder Luanda zwischengelandet sind. Ich erinnere mich nur an die Margarine aus Senegal und an die Männer mit Turban auf Kamelen, umgeben von tiefster Dunkelheit. Ich sage der Stewardess, dass ich den Smaragdring meiner Tante suchen muss, den ich am Finger trug und der mir in einem unbedachten Moment von den Fingern gefallen ist, ohne dass ich es bemerkt habe, dass er nach hinten gerollt ist oder nach vorne. Sie sagt mir, ich darf nicht aufstehen. Ich bin verzweifelt. Es ist ein Smaragdring, er gehört nicht mir. Ich muss aufstehen und ihn suchen. Sie sagt mir, dass das nicht geht, erst wenn wir in Lissabon ankommen. Ich soll Geduld haben. Ich erinnere mich nicht, dass wir Lourenço Marques überflogen haben. Ich sah die Bucht von Lourenço Marques kein letztes Mal. Lüge. Ja, ich habe etwas gesehen. Den ausgedehnten Busch dort unten, während das Flugzeug aufstieg, den heißen Busch, sonst nichts. Als wir abflogen am späten Nachmittag, blieb Lourenço Marques hinter dem Sonnenuntergang zurück. Ganz weich, ganz reif, doch fern schon, als wir aufstiegen. Es war der Ort, an den ich nie zurückkehren würde, das wusste ich. Nun hatte ich mich darauf einzustellen, eine Frau zu werden, ein neues Leben zu beginnen, alles richtig zu machen. Ich wusste, dass es schwierig würde, dass mich eine lange, unsichtbare Einsamkeit erwartete. Vom Flughafen in Lourenço Marques sehe ich in den Augenblicken, die der Zollkontrolle vorausgingen, noch immer eine Glastür vor mir. Hatte man sie erst passiert, gab es kein Zurück mehr. Ich sah die, die hineingegangen waren, verteilt schon auf die Warteschlangen. Wir waren spät angekommen und wir mussten noch all die Weißen begrüßen, die gekommen waren, um sich von der Tochter des Elektrikers zu verabschieden. Ich musste ihre Nachrichten mitnehmen, Briefe und kleine Päckchen, die ich im Handgepäck verstauen sollte, musste mir einprägen, wie ich alles in der Hauptstadt zu erzählen hätte. Dieselbe Litanei. Erzähl alles, was sie uns angetan haben. Sag, dass wir alles verloren haben, dass das Geld nichts wert ist, dass es nichts zu essen gibt, dass sie die Familie Monteiro umgebracht haben, dass die Tochter von Sosa und der Ehemann im Gefängnis sind. Sag ihnen, dass wir bald nachkommen. Sag, dass die Schwarzen sich gegenseitig umbringen werden, dass sie nicht arbeiten wollen und verhungern werden, dass Afrika ohne die Weißen zum Untergang verurteilt ist. Jetzt aber geh. Später treffen wir uns wieder und sprechen uns. Wir kommen bald nach. Geh jetzt. Es ist schon spät. Geh. Geh. Und in diesem Augenblick, da alles längst verloren ist, in dem es kein Zurück mehr gibt, in dem ich durch diese Glastür trete, nach den förmlichen Küssen, ein seltsames Gefühl, das mich überkommt, eine Leere, ein Nie wieder werde ich zurückkehren. Und diese so verborgene, so offenkundige Liebe für meinen Vater, die mich gegen meinen Willen in seine Arme wirft, wie eine Kugel, die ihn durchdringt und ihm seine Kraft raubt. Ich heule ununterbrochen, kann mich nicht von seinem Körper lösen, von seinen riesigen Armen, seinem riesigen Körper, seinen riesigen Händen, seinem riesenhaften Fleisch, das ich küsse und nicht loslassen will. Und noch einmal hänge ich mich von Weinen geschüttelt an jeden Teil dieses geheiligten Körpers, weine, heule um ihn, grabe meine Fingernägel in ihn aus Liebe, als ob die Welt hier zu Ende gehen würde. Und sie ging ja zu Ende. Danach meine Mutter, die mich schüttelt, beschämt, und ich, beschämt, so viele Leute. Wein nicht, Kind, schau doch die Leute, wein nicht, Kind, geh jetzt, es ist schon spät. Und der weiche, scharf riechende, verschwitzte Körper meines Vaters, der geliebte Körper meines Vaters, das weiche, weiße Hemd, säuerlich verschwitzt, getränkt von Tränen, die ich nicht verstehe und nicht kontrollieren kann. Und jetzt geh, geh jetzt. Und er stieß mich zur Glastür hin, aus der Umarmung stieß er mich in die Glastür hinein, und ich drehte mich um und sah sein gequältes Gesicht schon auf der anderen Seite, seine beiden Hände flach gegen das Glas, das Lächeln vermischt mit Tränen. Die beiden Hände, die den meinen gleichen, diesen hier aus Fleisch, die nun diesen Satz schreiben, genau diese. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ist. Also da müssen wir hier leider erstmal zumindest aufhören. Wir können insofern weitermachen, als dass wir umziehen, nämlich an den Stand von Portugal, der ist schräg gegenüber. Wenn Sie hier rausgehen, ungefähr 30 Meter maximal auf der anderen Seite, dann gibt es eine weitere halbe Stunde mit Isabella Figueiredo, da können Sie Fragen stellen und sie wird Bücher signieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Darf ich das Wasser mitnehmen? Aber das Glas wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich es wieder zurückbringe? Ja? Gut. Danke.
So, gibt es einen Startschuss oder?
Ja. Ja, hallo, ich freue mich, Sie hier zu begrüßen zur nächsten Lesung. Unser Gast hier heute ist Bjørn Berge, ein norwegischer Autor. Bjørn Berge ist ursprünglich Architekt. Er wohnt ganz im Süden von Norwegen auf der Halbinsel Lista. Und neben seiner Arbeit als Architekt in seiner Freizeit ist Bjørn Berge ein begeisterter Briefmarkensammler. Allerdings unterscheidet er sich in einem Punkt ganz wesentlich von den normalen Briefmarkensammlern, denn ihnen geht es eigentlich um Briefmarken, die ein Leben haben. Also er liebt besonders die Marken, denen man ansieht, dass sie eine lange Geschichte hinter sich haben, denen man ihr Leben ansieht. Und von dem Leben, von den Geschichten der Briefmarken erzählt er in seinem Buch Atlas der verschwundenen Länder. Denn viele Länder, die es jetzt gar nicht mehr gibt, gibt es noch, also die Beweise für die Existenz in Form von kleinen Papierschnipseln, auf denen zum Teil Namen stehen, mit denen man heute nichts mehr anfangen kann. Zum Beispiel Sedan. Kommen wir später nochmal zu. Der Verlag hat da den sehr passenden Untertitel gegeben, Weltgeschichte in 50 Briefmarken. Und wir werden versuchen, Sie ein bisschen in diese Welt zu entführen. Noch kurz zu uns beiden außen. Wir hatten das Glück, dieses Buch zusammen übersetzen zu dürfen. Das ist mein Kollege Frank Zuber und mein Name ist Günter Frauenlob.
Ja, ich werde Bjørn zwei Fragen zur Entstehung des Buches erstmal stellen. Bjørn, du wohnst an der äußersten Südwestspitze Norwegens, direkt am Strand, wo sich das Land also sozusagen der Welt öffnet. Hat dies bei der Entstehung deines Buches eine Rolle gespielt?
Jo, det gir et helt ekstra perspektiv. Det klart. Jeg har mot sør 180 grader horisont. Mot sør og vest.
Er hat nach Süden und Westen 180 Grad freien Ausblick aufs Meer und so auch auf die große weite Welt sozusagen.
Und herfra erobre jeg verden.
Und von diesem Standpunkt aus erobert er die Welt, sagt er.
Og for 20 år siden omtrent så startet jeg å spasere langs Europas kyster.
Vor 20 Jahren hat er angefangen, Europas Küste zu erwandern.
Und das hat diese 20 Jahre, um gehen von Hirtshals in Nord til like nord for Le Havre i sør. Og alt dette sitter igjen i kroppen som en målestokk som jeg ser for meg å kunne bruke til å forstå verden.
Er geht jeden Sommer ein Stück, hat angefangen im Norden von Dänemark und ist bis südlich von Le Havre inzwischen gekommen und läuft auch wirklich jede einzelne Bucht zu Fuß ab und alle Eindrücke davon sind in seinen Sinnen und seinem Körper zurückgeblieben.
Men nå begynner jeg å bli gammel, og jeg skjønner at jeg ikke vil nå helt rundt. I tillegg så begynner benet mitt, det venstre, å hangle. Så derfor har jeg måttet starte et tilleggsprosjekt, eller egentlig et par tilleggsprosjekter, som innebærer at verden i stedet kommer til meg.
Jetzt fängt er an zu begreifen, dass er ein bisschen älter wird und auch ein paar physische Probleme und vielleicht das Projekt nicht mehr ganz vollenden wird. Und deshalb hat er ein neues Projekt gestartet, bei dem die Welt stattdessen zu ihm kommt.
Ja, und det da Frimärken.
Und das sind die Briefmarken. Ikke bare Frimärken, ikke sant?
Nein, jeg samler også på, altså jeg stiller meg opp på stranden nedenfor huset der jeg bor, og samler på drivgods som kommer inn. Og da det snakk om å kartlegge drivrutene, ikke kvaliteten på gjenstandene, men lage det store nätverket, det kartet som på en måte former kloden og havstrømmene.
Er hat auch eine Art, ein kleines Museum, eine Sammlung von Treibgut, die vor seinem Haus aufliest. Und das ist ähnlich wie mit den Briefmarken, denn was ihm dabei wichtig ist, ist die Route, die diese Sachen zurückgelegt haben, dass man die
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.